Ganz herzlich grüße ich euch. Ich freue mich, dass wir diesen Tag hier so gemeinsam erleben. Vielen Dank für eure Beiträge. Das finde ich sehr bereichernd, das, was ihr hier gesagt habt. Lasst mich so beginnen. Ich fange mit einem Bild an, das ich erklären muss. Also für die Jüngeren hier. Das nennt man eine Landkarte. Damit sind eure Eltern Auto gefahren, bevor es Google Maps gab. Ja. Und es war, wir haben als Familie schon öfter mal so mit anderen Familien zusammen Urlaub gemacht und das ist jedes Mal spannend. Ja, das heißt, wir fahren nicht zusammen, aber wenn man ankommt, besonders wenn es ein bisschen weiter ist, hier so Italien oder Kroatien irgendwie so, und dann ist die erste Frage, wie war euer Weg? Ja, es fällt dann oft auf, ach, wir sind alle den gleichen Weg gefahren. Ne? Und da fragt man, wie ging es euch beim Tunnel? Musstet ihr da auch so lange stehen? Habt ihr auch den Stau mitgenommen? Habt ihr auch die Sehenswürdigkeiten an der Seite gesehen? Und während man so im Smalltalk unterwegs ist, merkt man, oh hoppla, wir sind tatsächlich alle den gleichen Weg gefahren. Sie standen am gleichen Tunnel, im gleichen Stau, ja, gleiche Sehenswürdigkeit gesehen. Den gleichen Weg haben wir genommen und erlebt. Wenden wir das geistlich an, dann stellen wir fest, das gibt es bei Christen auch, der geistliche Weg aller Christusglaubenden. Es gibt ein paar Elemente, ich weiß nicht, ob wir das rausgehört haben bei den verschiedenen Lebensberichten, die haben alle Christen mitgenommen, alle, die mit Jesus leben. Ja. Eine Begebenheit wollen wir uns heute aus der Schrift etwas näher anschauen. Drei Punkte möchte ich ableiten, drei Stationen, die jeder Christ mitgenommen hat. Ich habe das so formuliert, vom Zwist über Vertrauen zum Frieden. Die drei Stationen hat jeder mitgenommen. Und ich möchte uns gemeinsam einen Text lesen, den wir in Apostelgeschichte 19 finden, die Verse 1 bis 7. Lass mich den Text lesen. Während Apollos in Korinth war, zog Paulus durch das kleinasiatische Hochland und dann hinunter in die Küstenstadt Ephesus. Dort traf er einige Männer, die er zunächst für Jünger des Herrn hielt. Er fragte sie: Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben gekommen seid? Sie erwiderten, wir haben noch nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist schon gekommen ist. Was für eine Taufe habt ihr denn empfangen? Fragte er weiter. Die Taufe des Johannes, antworteten sie. Da sagte Paulus, Johannes rief die Menschen auf, ihre Einstellung zu ändern und taufte sie dann. Doch er sagte ihnen dabei, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm kommen würde, an Jesus. Als sie das hörten, ließen sich auf den Namen von Jesus, dem Herrn, taufen. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie, da redeten sie in Fremdsprachen und machten prophetische Aussagen. Etwa 12 Männer gehörten zu dieser Gruppe dazu. Der geistliche Weg aller Glaubenden. Lasst mich so beginnen. Vom Zwist. Paulus begegnet diesen Menschen, die sich Jünger nennen. Und er merkt, irgendetwas stimmt mit ihnen nicht. Wir wissen nicht genau, woher sie von Johannes dem Täufer gehört haben, ob ihnen das jemand erzählt hat oder wie es bei den Juden üblich war, dass sie zu irgendwelchen Festen nach Jerusalem gezogen sind und das dort erlebt und gehört haben. Das bleibt in unserer Begebenheit zunächst einmal offen. Sie wissen jedenfalls nur von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer ist einer der Vorläufer Jesu im jüdischen Land, der den Menschen dort gesagt hat, der Messias kommt bald, also kehrt um und glaubt an Gott. Paulus merkt, irgendetwas stimmt mit denen nicht. Vermutlich fehlte ihnen das geistliche Leben. Und er bemerkt kein Anzeichen des Wirkens Gottes in ihrem Leben. Die Bibel spricht davon, dass die Menschen, die an Jesus Christus glauben, dass Gott durch seinen Geist in deren Leben wirkt. Und das scheint bei denen hier gänzlich zu fehlen. Und so stellte ihn zwei Leitfragen. Die erste Frage ist, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und worauf seid ihr getauft? Das sind die zwei Fragen, die Paulus nun bewegen. Er möchte damit in Erfahrung bringen, ob sie sich von Gott angenommen wissen. Und wenn wir in die Bibel hineingucken, dann spricht die Bibel von vielen Dingen, die Gott durch seinen Geist im Leben der Glaubenden wirkt. Zum Beispiel spricht er davon, dass durch seinen Geist Gott Menschen zum Glauben ruft. Das können wir nicht einfach so tun. Ja. So lesen wir beispielsweise in 1. Petrus 1, Vers 2. Gott, der Vater, hat euch aufgrund seiner Allwissenheit erwählt und durch das Wirken seines Geistes zu geheiligten Menschen gemacht. Das heißt, Gott macht es, dass ihr mit dem Glauben starten könnt. Ich fand das so hervorragend. ja, dass ihr davon berichtet habt, wie Gott euer Herz bewegt hat und dass er euch gerufen hat. Eine andere Sache, die Gott durch seinen Geist wirkt, das Angenommensein. Wissen wir, weil Gott das in unserem Herzen wirkt, das können wir selbst nicht tun. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Davon spricht die Bibel. Oder die Kraft des geistlichen Lebens. Da lesen wir, denn welcher der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Es verändert sich was im Leben, wenn wir mit Gott gestartet sind, weil er mit seinem Geist in uns wirkt. Er möchte, dass wir uns für ihn einsetzen. Er schenkt die Dienstbefähigung. Dies alles wirkt derselbe eine Geist, der einem jeden das seine zuteilt, wie er will. Oder die Hoffnung der Auferstehung und verschiedene andere Dinge wirkt der Geist Gottes im Leben der Glaubenden. Hier entdeckt Paulus nichts von dem, was der Geist Gottes wirkt im Leben der Glaubenden. Und das kommt ihm ein bisschen eigentümlich vor und er fragt nach, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Worauf seid ihr getauft? Und wir entdecken in diesem Text, dass Unwissenheit frustriert. Sie nennen sich zwar Jünger, also Schüler, wir könnten auch sagen Nachfolger von. Sie sind ja irgendwie religiös interessiert. Sie behaupten von sich, Jünger zu sein, aber in Wirklichkeit waren sie nicht Jünger Jesu, sondern Jünger von Johannes dem Täufer. Und sie merken, dass dieses unbefriedigende Stadium, wir sind noch nicht ganz angekommen, irgendetwas offen lässt in ihrem Leben. Und das klingt mir sehr bekannt. Wir sind doch dabei. Wir glauben doch irgendwas. Wir besuchen doch irgendeine Kirche. Also ganz ablehnend sind wir nicht. Aber sie wissen sich von Gott nicht angenommen und sind deshalb mit ihren Gedanken allein gelassen. Ja, ich fand das so beeindruckend, Ilona, was du erzählt hast, dass du Gott gesucht hast. Gott ging dir nach. Ja, das ist etwas, was Gott wirkt. Ja, und bevor wir nicht wissen, dass wir bei Gott angekommen sind, bleibt dieses unbefriedigt und frustriert sein in unserem Leben. Es wird auch deutlich in dieser Begebenheit, Umkehr aus eigener Kraft überfordert und lässt unbefriedigt zurück. Ja, der Unterschied zwischen Johannes und Jesus war ja letztlich der, Johannes sagte den Leuten, in eurem Leben stimmt irgendetwas nicht. Ihr müsst umkehren, ihr müsst besser werden. So wie du jetzt lebst, das hast du ziemlich schlechte Chancen vor Gott. Dein Leben reicht nicht aus, um Gottes Anspruch zu entsprechen. Das ist die Botschaft des Johannes. Ihr müsst umkehren. Ihr müsst etwas ändern. So könnt ihr Gott nicht begegnen. Und wenn Gott Jesus sendet, seinen Messias, so wie du jetzt lebst, kannst du Gott nicht begegnen. Kehr um, besser dich. Und Leute, es gibt genügend Menschen, die das immer wieder probieren aus eigener Kraft. Ich muss doch besser werden, damit Gott mit mir zufrieden ist. Aber jeder, der das mal versucht hat, wird merken, ich bleibe doch am Ende immer ich. Ich kann mich anstrengen, wie ich möchte. Ich werde nie so gut werden, dass Gott mit mir zufrieden ist. Also wenn Sie Nachfolger von Johannes waren, von dem, der sagt, kehr um, werd mal ein bisschen besser in deinem frommen Leben, dann merkt man, das schaffen wir nicht. Das frustriert. Dass ein heiliger, ein fehlerloser Gott mal ganz mit mir zufrieden ist, dieses Stadium kann ich als Mensch nicht erreichen. Und wir merken das, als die hören, es gibt noch einen anderen Weg für mich, sind sie bereit, ihr Leben mit Gott neu zu beginnen. Die Botschaft des Johannes war, zwischen Gott und mir ist etwas in Unordnung geraten. Eine Trennung zwischen dem heiligen Gott und mir besteht. Ich kann nicht gut genug sein. Ich muss noch besser werden, noch mehr investieren. Und trotzdem entdecken wir, das gelingt uns immer nicht. Die Botschaft des Johannes ist auch, ich packe das alleine nicht. Es muss einer kommen, der das für mich vor Gott in Ordnung bringt. Ich kann mich anstrengen, wie ich möchte. Es wird mir nie gelingen, so gut zu sein, dass Gott irgendwann sagt, okay, Eduard Adam, jetzt bin ich mit dir zufrieden. Wir leben mit Gott im Zwist. Der natürliche Mensch lebt mit Gott im Zwist. Das wird deutlich in dieser Begebenheit. Es reicht nicht aus, wenn du dir nur Mühe gibst, um besser zu werden, dass Gott irgendwann mit dir oder mir zufrieden ist. Das wird nicht gelingen. In dieser Situation finden sich diese Menschen wieder, von denen dieser Text hier spricht. Es ist die Lebenssituation, die auch deine und meine Lebenswirklichkeit beschreibt. Niemand von uns schafft es von sich aus, so gut zu werden, dass Gott mit uns zufrieden sein könnte. Wir leben im Zwist mit Gott. Ich las mal ein altes jüdisches Märchen, das fand ich wunderschön. Das Märchen spricht von einem Fuchs. Und der Fuchs war unterwegs und kommt an einen wunderschönen Weingarten und sieht da drin diese wunderschönen Reben hängen. Er ist ziemlich hungrig und denkt sich, das wäre doch toll, wenn ich da rein könnte und mich so richtig voll fressen mit diesen Reben, wunderschönen Trauben, die dort hängen. Das ganze Problem ist der Zaun, der da drumherum ist, so ein Lattenzaun. Und dieser Lattenzaun trennt den Fuchs vom Weingarten. Er versucht, hindurchzukommen und merkt, das packe ich nicht. Dann findet er eine Stelle, da sind die Latten ein bisschen weiter, aber er kommt immer noch nicht durch. Und diese Trauben sehen so lecker aus, dass der Fuchs für sich beschließt, ich warte mal 3 Tage und fresse nichts und dann werde ich ja immer magerer und irgendwann passe ich da durch. Und das macht der Fuchs. Ja, also eiserne Disziplin, er gibt sich echt Mühe, wartet 3 Tage, frisst nichts, wird mager, passt durch und denkt sich, ja, das war's. Ja, er ist drin in dem Garten und frisst sich voll mit diesen Trauben. Ja, und genießt das so richtig. Und dann denkt er, oh, bald kommen die Arbeiter, ich muss hier raus. Und er will raus und merkt, so ein Pech, ich bin wieder dick geworden. Ja, klappt nicht. So vollgefressen komme ich hier nicht raus. Und er muss sich verkriechen in dem Weingarten und wieder ein paar Tage warten, bis er ganz dünn ist und aus diesem Weingarten wieder heraus kann. Kaum ist er draußen, nachdem er abgemagert war, dann sagt er, Weinberg, Weinberg, wie schön bist du und wie herrlich schmecken deine Trauben. Aber man hat von dir keinen Nutzen, so hungrig man auch hineinkommt, so hungrig geht man aus dir auch wieder heraus. Nichts bringt im Leben die letzte Erfüllung. Nichts, was wir zu bringen hätten. Nichts stillt die Sehnsucht nach Gott. Gejagt und abgemagert müssen wir die Weinberge dieser Welt verlassen. Wir leben im Zwist mit Gott. Wer versucht durch eigene Anstrengung, durch Vergnügung der Welt, völlige innere Befriedigung zu finden, das wird nicht gelingen. Uns geht es wie diesem Fuchs. Und den Menschen hier in Johannes 19, sie merken, wir wollen doch mit Gott in Ordnung kommen, aber es gelingt uns nicht. Es geht ihnen wie in diesem Weinberg. Wir sind noch nicht angekommen. Es fehlt uns etwas. Der zweite Schritt ist Übervertrauen. Die neue Zeit hat mit Jesus zu tun. Und es war Johannes ebenfalls klar, dass er nur ein Vorläufer war, der auf den kommenden Messias, den Gott senden würde, hinweisen kann. Und er macht deutlich, Gott selbst bringt unser Leben mit ihm in Ordnung. Es wird einer kommen, der wird das Leben zwischen mir und Gott in Ordnung bringen können. Das ist die Botschaft des Johannes. Die gute Nachricht begreifen gehört dazu. Gott beginnt mit Jesus etwas ganz Neues. Er bringt unser Leben mit ihm in Ordnung. Das ist, was Paulus den Jüngern hier anbietet. Und als sie von Jesus hören, Jesus ist gekommen, durch ihn können wir mit Gott so ins Reine kommen, dass er uns seinen Geist schenkt und durch uns wirkt, dann entscheiden sie sich, diesen Weg zu gehen. Sie vertrauen sich Jesus an. Und ihr Lieben, das ist auch eine Facette von Taufe. Auf jemandes Namen getauft zu werden, drückt aus, ich fange neu an und verlasse mich ganz auf Jesus. Verlass mich ganz auf Jesus. Bisher, die haben sich auch taufen lassen, aber es war die Taufe des Johannes, ja, die besagt, ich verlasse mich auf mich, ich muss noch ein bisschen besser werden, damit Gott zufrieden wird. Das implizierte die Taufe des Johannes und sie merken, das reicht nicht aus. Im Blick auf Gott reicht nur aus, ich lasse mich taufen, ich starte neu und ich drücke damit aus. Ich verlasse mich ganz auf Jesus. Das ist alles, was ich vor Gott zu bringen habe. Ich setze mein Vertrauen ganz auf ihn. Und deshalb ist es so bedeutsam, diese Frage, glaubst du, dass Jesus dich gerettet hat und ihr habt das alles bejaht und dann taufen wir auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Darauf ruht euer Vertrauen. Im Blick auf Gott habe ich nichts mehr zu bringen, außer das, was er mir in Jesus anbietet. Taufe drückt eben das aus. Ich starte ganz verbindlich neu. Nachher erleben wir, wie die Apostel die Hände auflegen und die Bestätigung durch die Apostel kommt. Und wir erleben die göttliche Antwort. Nämlich, sie dürfen erleben, dass Pfingsten, das Fest, wie Gott den Heiligen Geist sendet, für sie ganz persönlich nochmal abgehalten wird. Es wird uns in den Worten vorgestellt, sie redeten in Zungen und sie sprachen prophetisch. Da komme ich dann gleich nochmal drauf, was das bedeutet. Was mich sehr beeindruckt an diesem Text ist, hier sind Menschen, die wenden sich Gott zu, die suchen ihn, die wollen mit ihm leben und starten. Und Paulus zeigt ihnen, wie das geht, und sie vertrauen sich Gott an und Gott antwortet darauf. Gott antwortet darauf. Und ich lerne in diesem Text, Gott nimmt es wahr, wenn ein Mensch dieses Geschenk Gottes durch Jesus Christus, kann mein Leben mit Gott ins Reine kommen, annimmt. Wenn sich ein Mensch Jesus anvertraut, das nimmt Gott wahr. In meinen jungen Jahren hatte ich da mal ein besonderes Erlebnis. Es gab so eine Phase, da war ich ein bisschen unruhiger unterwegs. Ich trampte viel durchs Land und eine wilde Tour, ich trampte von Moskau nach Hause. Und eine Zeit lang nahm ich einen Typ mit, quer durch Polen, wir waren zu zweit. Ja, der hat es ganz spendabel. Wir mussten mit Visum und sowas irgendwie unseren Grenzübertritt regeln. Der Typ hatte aber mehrere Pässe. Ja. Und je nachdem, an welcher Grenze er stand, zeigte er den einen oder anderen Pass. Ja. Habe ich gemerkt, das ist komfortabel. Ja. Und dann, wir fuhren die Nacht über durch Polen, also von Brest bis nach Polen bin ich mit ihm gefahren, bis an die deutsche Grenze. Und jetzt kamen wir, damals noch im Zuge der Wende, ja, es gab noch echte Grenzen in Europa. So, und jetzt sind wir von Polen und wollen nach Deutschland rein, von Polen kommend nach Deutschland rein. Und wir stehen da an der Grenze und der Typ zeigt seinen russischen Pass. Und der deutsche Grenzer sagt, Visum. Also, ich habe keins, dann kommst du hier nicht rein. Ja. Und beginnt den streng zurückzuweisen. Ja, und ich habe gedacht, ey, was macht der? Du vertraust auf den falschen Pass in diesem Land. Er hat gesagt, zeig deinen deutschen Pass. Und er echt den deutschen Pass, sucht ihn, findet ihn irgendwo, zieht ihn raus, zeigt seinen deutschen Pass. Dann sagt der Grenzer, du kannst rein. Du kannst rein. Sein Vertrauen auf den richtigen Pass gesetzt. Und er durfte rein, ob das legal war oder nicht, keine Ahnung. Ja, also bei dem war manches ein bisschen eigentümlich. Ja, bei dem guten Menschen. Leute, das habt ihr heute ausgedrückt mit eurer Taufe. Unser Vertrauen ruht allein in Jesus Christus. Vor Gott habe ich nur eins und das ist Jesus Christus. Das ist nicht meine fromme Bemühung, das ist nicht meine christliche Prägung, das sind nicht die vielen Bibelverse oder frommen Lieder, die ich aufsagen kann. Ich habe vor Gott nur eins, worauf ich vertraue. Und das ist das, was Jesus Christus für mich getan hat. Er kam, er starb für meine Schuld. Er bietet mir das Gnadengeschenk Gottes an. Und deshalb ist der Weg, den alle Christusglaubende gegangen sind, vom Zwist über Vertrauen hin zum Frieden mit Gott. Das ist der nächste Schritt ab Vers 5. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn. Und als Paulus die Hände auf sie legte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Es waren aber etwa 12 Männer. Sie kriegen das Signal von Gott, du bist bei mir angenommen. Die Verbindung zwischen dem Geist Gottes und dem Glauben. Sie sagen, wir haben noch nie vom Geist Gottes gehört. Das überrascht ein wenig, denn Johannes hat ja gepredigt vom Geist Gottes. Ja, er sagt ja, nach mir wird einer kommen, der wird nicht mit Wasser, sondern mit dem Geist taufen. Auch im Alten Testament finden wir viele Aussagen über den Heiligen Geist. Vermutlich heißt es nicht, wir haben noch nie vom Geist Gottes gehört, sondern wir haben nicht gehört, dass der Geist Gottes jetzt für uns gekommen ist und uns zur Verfügung steht. Sie wussten also nichts von Pfingsten. Und sie dürfen erleben, wie sie sich Gott anvertrauen und als Zeichen der Annahme sie den Geist Gottes bekommen. Sie bekommen den Geist und als sichtbares Zeichen prophetische Rede und Zungenreden. Das überrascht uns ein wenig. Aber lasst mich zwei, drei Takte dazu sagen. Zungenreden ist ein Phänomen. Gott schenkt den Menschen Worte, die sie aussprechen können. Das ist im Judentum fest verankert und es ist ein festes Zeichen im Alten Testament. Du hast den Geist Gottes bekommen. Du hast den Geist Gottes bekommen. Manchmal wird das prophetische Rede genannt, manchmal wird das mit Weissagen übersetzt. Es ist das Phänomen, Gott schenkt den Menschen Worte, die sie aussprechen können. Im Alten Testament war es das Signal, ich weiß, dass ich von Gott angenommen bin und er durch mich wirkt. Eben ein Signal der Bestätigung. Im Alten Testament bekam das nicht jeder. Es bekamen Propheten, es bekamen einige Könige, es bekamen einige Menschen, die besonders beauftragt waren von Gott, Als Zeichen der besonderen Gottesnähe bekamen sie den Heiligen Geist. Wie sich das gestaltet? Es war ein Reden in Verzückung. Also in einem Zustand der Ekstase redeten die Menschen Worte, die Gott dem Betroffenen auszusprechen gab. Die Erstnennung finden wir in 4. Mose 11, Vers 25. Gott beruft Menschen, die als Älteste das Volk anleiten sollen. Und sie bekommen den Heiligen Geist, also die Ausrüstung Gottes dazu. Und dann erleben wir dieses Phänomen. Sie beginnen mit Weissagungen. Sie reden Worte, die Gott ihnen gab. Und das ganze Volk kann sehen, oh hoppla, Gott hat diese 70 Menschen angenommen als unsere Leiter und er bestätigt das durch dieses Phänomen der Weissagung. Er legt ihnen Worte in den Mund, die sie selbst nicht haben. Also ein Zeichen, du bist bei Gott angenommen. So ist das bei den Juden verstanden worden. Und die Geschichte ist ja ganz lustig, 70 Leute sollen kommen, 70 Älteste, aber zwei sind in der Gewerkschaft. Ja, also ich weiß nicht, ob sie in der Gewerkschaft sind. Jedenfalls, die kommen nicht, wenn der Chef ruft. Die bleiben zu Hause im Lager und trotzdem kriegen sie genau dieses Zeichen. Ja, sie sitzen dann zu Hause in ihrem Zelt und Gott lässt sie auch weissagen und macht damit deutlich, selbst wenn die nicht zu mir in die Stiftshütte gekommen sind, es sind die Menschen, die ich angenommen habe und durch sie will ich wirken. Da zeigt sich dieses Phänomen. Bei starkem jüdischen Einfluss haben wir dieses Phänomen, weil die Juden diese Verbindung haben. Aha, hier ist jemand bei Gott angenommen und Gott will besonders durch ihn wirken. Im Neuen Testament ist diese Gabe der Zungenrede eine Gabe Gottes und ein Zeichen. Ein Zeichen, das Gott schenkt. Bei jüdischem Einfluss in Apostelgeschichte 2 begegnet uns das. Da reden die in verständlichen Sprachen. Man kann das verstehen, zwar in anderen Sprachen, aber in verständlichen. In 1. Korinther 14, Vers 2 sind es unverständliche Sprachen. Dort steht, denn niemand versteht ihn. Ja. Er redet allein für Gott. Aber es ist das Zeichen, ich habe dich angenommen. Wir haben es dann auch in der Apostelgeschichte bei weniger stark jüdischem Einfluss. Da kommen Menschen zum Glauben, zum Beispiel die Lydia, da treffen sich nur ein paar Frauen zum Gebet am Fluss. Und da steht, der Herr tut ihr das Herz auf. Da bleibt dieses besondere Zeichen aus. Oder in Zypern lesen wir in Apostelgeschichte 13 von einem Prokonsul, da steht einfach nur, als er die Lehre hörte, begann er zu glauben. Auch dieses Zeichen bleibt aus, weil diese Verknüpfung eben nicht da ist. Also Gott kann dieses Zeichen der Zungenrede schenken, wenn er klar machen möchte, du bist bei mir angenommen und ich will dich brauchen. Und hier in diesem Text geschieht das so. Sie kriegen das Signal, ihr gehört jetzt zu mir. Ihr seid Teil meiner Familie. Und damit ihr euch darin ganz sicher sein könnt, schenke ich euch dieses Zeichen, so wie das bei den Juden üblich war. Vor ein paar Jahren war ich dienstlich in Rastatt unterwegs. Rastatt liegt irgendwo zwischen Karlsruhe und dem Saarland, Saarbrücken, irgendwo da am Rhein. Schönes Städtchen und ich hatte da ein paar Vorträge zu halten. Und dann sagte der Pastor, du, nachmittags haben wir frei, willst du irgendwas sehen hier in der Gegend? Und dann sagte ich, naja klar, wenn wir schon an der französischen Grenze sind, meint Zeit, ich will einmal über den Rhein und in französisches Gras spucken und dann können wir wieder nach Hause fahren, sagt er. Machen wir. Also fuhr mit mir an so eine Stelle hier, das war die Stelle hier. Da ist so eine Fähre, ne, und die östliche Rheinseite ist Deutschland, die westliche Rheinseite ist Frankreich. Erzählte mir da ein bisschen was über die besondere Gegebenheit und die Historie. Und dann sagte er, pass auf, wir machen das so, wir fahren hier rüber und dann fahren wir ein Stück am Rhein entlang und dann so nach 15 Kilometern kommt eine ganz alte historische Brücke, da fahren wir dann wieder zurück. Ja, die Brücke wird bewusst in einem alten Zustand gehalten, da werden alte Kriegsfilme und so gedreht. Ja, also eine alte Brücke, die musst du sehen. Und dann sind wir ein bisschen durch Frankreich gefahren. Super, dachte ich, mache ich. Und jetzt geschah was Merkwürdiges. Wir sind auf der Fähre und fahren über den Rhein. Und ab Rheinmitte war ich in Frankreich. Und wenn du mich fragen würdest, hast du das Gefühl, dass du in Frankreich bist? Ich sage, nee. War denn was Besonderes daran? Nee, eigentlich nicht. Also, das Gras auf der Ostseite des Rheines sieht genauso aus wie das Gras auf der Westseite des Rheines. Genauso grün. Ja? Das hat mich nicht überrascht. Dann dachte ich, das ist komisch. Ich bin auf der Fähre. Ich sitze in einem deutschen Auto mit deutschem Nummernschild, wir hören deutsches Radio und wir reden Deutsch, aber wir sind in Frankreich. Woher weiß ich das? Ganz einfach, da ist eine Fahne. Ja? und ein Schild. Ab Rhein-Mitte ist Frankreich. Leute, so ist das mit dem Glauben. Wenn Gott uns ruft und wir darauf antworten, so wie ihr das heute skizziert habt, man hat manchmal den Eindruck, jetzt muss doch ein Feuerwerk der Emotionen losgehen. Das kann sein, dass Gott das schenkt. Man hat den Eindruck, jetzt muss doch Zungenrede oder irgendwas ganz Wildes geschehen. Auch das kann Gott schenken. Es kann aber auch sein, dass er dir einfach die Chance gibt, das zu glauben. Und dir geht's wie auf der Fähre nach Frankreich. Ich weiß es einfach. Ich bin mir ganz sicher darin, denn ich habe ein Schild gesehen, da steht drauf, ab Rhein-Mitte ist Frankreich. So ein Schild haben wir. Ich habe sie in der Hand. Ja? Für uns Glaubenden. Hier drin steht, wenn Gott dich gerufen hat und du hast es angenommen, dann bist du sein Kind. Und ganz gleich, ob du dich französisch fühlst oder nicht, du bist sein Kind, weil es hier steht. Ich kann es am Schild erkennen. Ich kann es am Schild erkennen. Auf unserer Tour geschah dann was Merkwürdiges. Ich merke, je weiter man in Frankreich unterwegs ist, umso französischer wird die Sache. Ja. Denn irgendwann stoppte uns ein Fußgänger. Ja, der winkte uns, wir sollten da mal rankommen. Und der Pastor fuhr ran, macht das Fenster auf. Ich habe kein Wort verstanden von dem, was dann kam. In irgendeinem Kauderwelsch schimpfte der mit uns, dem Tonfall nach zu urteilen. Ja. Scheinbar haben wir uns nicht so benommen, wie man sich auf französischen Straßen benehmen sollte. Ich weiß bis heute nicht, was wir falsch gemacht haben. Irgendwas muss es gewesen sein. Der Pastor nickte so verständnisvoll, wie er nur konnte. Ja, Fenster zu und weiter ging's. Und ich habe mir dann gedacht, das sieht hier zwar aus wie in Deutschland, aber wir sind in Frankreich. Und je weiter wir nach Südwesten gefahren wären, umso mehr französische Erfahrungen hätten wir vermutlich gemacht. Vermutlich hätte sich der Baustil irgendwann geändert. Und spätestens, wenn wir vorm Eiffelturm gestanden wären, dann hätte ich gewusst, jetzt bin ich in Frankreich. Ja, also französischer geht es wahrscheinlich nicht, ja, als diese Ecke von Frankreich dort. Genauso ist es mit unserem Glauben. Wir starten, und das ist oft nur ein Wissen, danke Herr, ich darf es glauben, ich darf es annehmen, ich darf darauf vertrauen, dass du durch Jesus Christus Frieden zwischen mir und dir gemacht hast. Ich darf das annehmen, auch wenn ich das gar nicht fühle. Aber je länger ich mit Jesus unterwegs bin, umso mehr werde ich erkennen, wie er durch seinen Geist in meinem Leben wirkt und Dinge verändert. Und irgendwann werden wir in der Gegenwart Gottes stehen dürfen und dürfen erleben, wir haben Frieden mit Gott durch Jesus Christus. Und er ist durch seinen Geist seinen Weg mit uns gegangen. Der Weg aller Glaubenden, den auch die Glaubenden hier in Apostelgeschichte 19 gegangen sind. Vom Zwist, oh, die Folie ist weg, ach, da ist sie wieder, ja, vom Zwist über Vertrauen zum Frieden. Das ist der Weg, den alle gegangen sind. Und meine Frage ist jetzt, bist du diesen Weg schon gegangen? Hast du schon erkannt, mein Leben, ich kann mich anstrengen, wie ich will. Ich werde nie so gut sein in meinem Leben, dass Gott sagt, alles in Ordnung mit dir. Der Heilige, der Fehlerlose, der vollkommene Gott, er kann sich nicht mit Menschen abgeben, die schuldbeladen sind. Deshalb sendet er seinen Sohn Jesus Christus und lässt ihn für unsere Schuld sterben. Und dem müssen wir uns anvertrauen. Das ist der Ausweis, auf den wir gründen müssen. Danke Gott für Jesus Christus. Danke, dass er für meine Schuld gestorben ist. Ich will mich dem anvertrauen. Und dann darfst du erleben, wie Frieden mit Gott in deinem Leben Realität wird. Warum? Weil wir es wissen dürfen durch den Geist Gottes, weil wir das Schild haben, in dem draufsteht, du bist in Frankreich. Hier sagt Gott, mein Leben, dein Leben kann mit mir in Ordnung kommen, durch Jesus Christus. Wenn dein Leben mit Gott noch nicht von Frieden gekennzeichnet ist, Frieden mit Gott, dann wollen wir dich einladen, das heute festzumachen. Du darfst gerne nach dem Gottesdienst auf mich zukommen oder auf irgendeinen der Akteure hier vorne, auf Victor oder auf Robert oder die Sänger, die haben das alle durch. Und wir wollen dir gerne noch mehr erklären, wie startet man mit Jesus Christus? Wie kannst du in deinem Leben Frieden mit Gott machen? Und wir wollen dich einladen, das zu tun. Genau das zu erleben, wovon diese 8 jungen Leute uns hier heute berichtet haben. Ich wünsche mir sehr, dass Gott das in deinem Leben wirkt. Amen.